BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat Tom Viehweg heute. Ich grüße Sie an diesem Donnerstagvormittag. Das Theater Rote Bühne in Nürnberg ist seit 20 Jahren ein Ort der Begeisterung, der Inspiration, künstlerischer Höheflüge und der solidarischen Gemeinschaft zugleich. Gegründet von der Künstlerin und leidenschaftlichen Theatermacherin Julia Kempkin, gilt die Kultureinrichtung auf dem Areal einer ehemaligen Blechspielzeugfabrik im Stadtteil St. Peter als Nürnbergs gemütlichstes Kleinkunsttheater. Es bietet ein breites Spektrum aus Kabarett, Mundart, Revue, Jazzmusik und auch Tanz. Und wir wollen heute ein bisschen hinter die Kulissen dieses kleinen, frechen und freien Theaters blicken und gleichzeitig auch drüber sprechen, wie man ein klassisches Shakespeare-Stück ins Fränkische überträgt, dass es für heutige Ohren frisch gereimt und rhythmisch frech ist und beste Unterhaltung bietet. Ich freue mich auf meine heutigen Gäste, die Schauspielerin und Theatergründerin und Leiterin Julia Kempkin und ihre Bühnenkollegin Annette Lubosch. Die Nürnberger Wirtshausmusik und Amore, da geht's also um Liebe. Und bei uns geht's heute bei Habe die Ehre auch um Liebe. Einmal Liebe zwischen legendären Bühnenfiguren und dann auch um Liebe zum Theater. Denn meine heutigen Gäste sind hochtalentierte und mehrfach begabte Künstlerinnen. Sie brennen für die Bühne, nicht nur für die eine. Aber heute steht sie im Mittelpunkt, die Rote Bühne nämlich in Nürnberg. Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin Annette Lubosch und die Schauspielerin, Tänzerin und künstlerische Leiterin der Roten Bühne Julia Kempkins. Meine Damen, ich habe die Ehre heute.
Hallo.
Gibt es sowas wie Ehre im Schauspiel oder auf der Bühne oder dass es einem zur Ehre gereicht oder gebührt, irgendwo aufzutreten? Gibt es das noch überhaupt?
Also ja, ich denke, es ist wirklich eine Ehre, wenn man auftreten darf. Vor einem Publikum überhaupt. Doch, Ehre und Ehrfurcht natürlich, vor dem Publikum vor allen Dingen. Und ja, das gibt's schon noch. Genau, aber nochmal, um auf die Begrüßung zu kommen, zum Beispiel Grüß Gott. Ja. Eigentlich sagt man ja doch Grüß Gott. Ja?
Bei uns in Franken.
In Franken, aber in Nürnberg sag einmal Grüß Gott. Da kommt allenfalls ein bescheidenes Hallo dir entgegen. Mhm. Ne? Also es ist schon, also man merkt schon den Umschwung ein bisschen in unserer multikulturellen Gesellschaft.
Na, ein Servusler kommt schon vielleicht.
Ein Servusler und ein Ade. Aber Grüß Gott, wer schmettert dir noch einmal ein Grüß Gott entgegen?
Wobei ist es dann mit der Verkleinerungsform ja immer noch vielleicht gefälliger. Man sagt Grüß Gott la.
Ja. Also Schuschi, ich benutze es auch immer noch. Mhm. So als Provokation.
Obwohl Sie beide oder ihr beide ja keine Nürnbergerinnen seid, zumindest keine gebürtigen.
Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen outen. Ne? Gebürtig komme ich tatsächlich aus Oberhausen. Ne? Da kommen Mama, Papa, Oma, Opa kommen daher. Ne? Aber das habe ich schon lange nicht mehr gesprochen. Also ich bin seit meinem 8. Lebensjahr in Nürnberg in der Südstadt sozialisiert worden. Also ich bin total zweisprachig aufgewachsen. Also ich habe Fränkisch und Hochdeutsch, sagen wir mal so.
Da hat der Pott noch geraucht zu der Zeit, oder? Als
oh,
die Familie
ja.
Kam.
Oh ja, mhm. Genau. Da war man schwarz nach kürzester Zeit, wenn man da Ferien gemacht hat.
Und Annette Lubosch kommt aus dem Landkreis Fürth.
Genau, ich bin in Zirndorf aufgewachsen. Meine Grundschulzeit habe ich noch im Marktroschtl verbracht.
In wo?
In Marktroschtl.
Erzähl.
Ja, Rostal.
Tatsächlich?
Ja, das
okay,
war meine Grundschulzeit.
Das kannte nicht mal ich.
Ja, siehst du?
Rostal, vor den Toren Nürnbergs
auch gelegen.
Ja,
natürlich, ja. Mhm. Aber wir sind dann später nach Zirndorf gezogen und geboren bin ich aber in Dinkelsbühl, tatsächlich. Da war ich aber nie. Oh. Außer jetzt, wo meine Eltern wieder beschlossen haben, da hinzuziehen.
Obwohl beide Städte ja auch was mit Theater zu tun haben. Das kleine Dinkelsbühl, was quasi volkstheatertechnisch regelmäßig in der Presse und in der Kulturwelt zu lesen und zu hören ist. Und Nürnberg durch spätestens Hans Sachs sowieso, oder?
Mhm, ja, also in Dinkelsbühl gibt es ja wunderschön auch diese Open-Air-Bühne. Also meine Tochter hat da auch öfters gespielt. Also wenn ich Zeit habe, fahre ich nach Dinkelsbühl, um da Theater anzuschauen, tatsächlich.
Ja, ich habe da noch nie gespielt tatsächlich, aber es ist ja meistens so, ne, der Prophet im eigenen Land. Ich bin ja öfters in Hessen unterwegs, also in bei den Burgfestspielen in Bad Vilbel und in Bad Hersfeld. Aber Dinkelsbühl ist mir noch nicht untergekommen bis jetzt. Wer weiß.
Ja, aber meine absolute Homebase ist natürlich Nürnberg. Spätestens seit ich da das eigene Theater gegründet habe, bin ich da natürlich auch wirklich künstlerisch verwurzelt.
Das heißt, erste Theatererfahrung. Erfahrungen in der Kindheit, was kann man da zum Beispiel sagen, wo habt ihr da da vielleicht schon Bühnenluft geschnuppert?
Ja, ich bin durch meinen Vater natürlich reingekommen. Der war Schauspieler und hat auch die letzten Jahre, also von 68 bis 88, war er Schauspieler hier am Staatstheater, damals noch städtische Bühne.
Ich habe extra noch mal im Archiv geguckt. Es gibt auch Aufnahmen noch, alte, historische, beim Bayerischen Rundfunk, wo Helmut Kempken drinsteht, als Autor bzw. als Stimmengeber.
Als Sprecher, ja, Sprecher. Ja, ja. Oh, das ist schön. Oh, die würde ich mir gerne anhören. Mhm. Genau, also durch meinen Vater habe ich natürlich da frühzeitig einen Berührungspunkt gehabt, war als Kind dann oft im Theater, habe mir die Kinderstücke immer angeschaut. Als Teenager habe ich mir natürlich alles angeschaut, was irgendwie ging und habe da schon ja viel einfach mitbekommen, aber auch natürlich von der Schwierigkeit des Berufes. Also von meinem Vater selber habe ich als Kind äußerst wenig gehabt.
Also keine Heimat zu haben, ist das das Los einer Schauspielerin?
Naja, man ist schon viel unterwegs. Ja, das stimmt schon. Meine ersten Erfahrungen waren ja tatsächlich das Krippenspiel. Ja, da habe ich sehr geglänzt als Verkündigungsengel, muss ich mal sagen, jedes Jahr wieder. Und ich habe dann aber mit 16 tatsächlich schon Franken verlassen und bin nach Wien gezogen und habe da eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin angefangen.
Wow, na das war echt früh. Ja, das, war wirklich frühzeitig. Ja, es ging bei mir nicht so schnell. Also da war ich erstmal in der Schultheatergruppe noch in dem Alter, aber das war schon auch eine Initialzündung für mich. Ne, ich war ein sehr schüchternes Kind. Ich war so eine Einzelgängerin und in der Schultheatergruppe, da blühte ich quasi auf. Also weil ich merkte, auf der Bühne kann ich auf einmal so sein, wie ich eigentlich gerne wäre. Also ich habe mich da wahnsinnig frei auf einmal gefühlt. Das war schon ein, ja, fast ein Erweckungserlebnis.
Was man aber oft hört tatsächlich, dass so vorgebliche Rampensäue eigentlich privat ganz zurückhaltende, eher schüchterne Typen sind. Das hört man auch teilweise von Comedians, die auf der Bühne also wirklich ihr Innerstes nach außen kehren. Aber auch bei Schauspielerinnen, Schauspielern habe ich das schon öfter gehört. Ist es so ein Syndrom, dass man tatsächlich diese geschützten Bereich der Bühne braucht oder hat, um überhaupt aus sich rausgehen zu können?
Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Also bei mir war es in den ersten Jahren definitiv so. Mittlerweile würde ich mich nicht mehr als schüchtern bezeichnen. Es gibt ja auch so eher die Rampensäue, die es dann ständig sind, so im Privaten auch immer so, boah, so wie Annette Lubosch. Ich bessle Entschuldigung.
Schöne Frechheit.
Aber dieses zum Beispiel komödiantisch oder lustig sein, da ist es ja auch so, dass man dann vielleicht im Privaten auch erwartet, dass der permanent Witze erzählt, ja, oder diejenige.
Ja, wird sicherlich erwartet, genau. Also die Erwartung kann ich dann zum Beispiel überhaupt nicht erfüllen.
Mhm. Ja, sie ist gar nicht lustig.
Könnt ihr einen Theaterwitz?
Ein Theaterwitz. Ich kann einen Musikerwitz.
Immerhin, auch ja. Sängerin, ne?
Ja, da kenne ich auch einen.
Ja, dann bitte, los geht's.
Was ist, wenn man nichts hört? Bass-Solo.
Auch schön, ja, wobei man da schon eine gewisse Grundausbildung musikalischer Art braucht, um das zu verstehen.
Genau, man muss sich Jazzmusik ein bisschen auskennen, ja. Aber jetzt deine, Annette?
Naja, ich habe auch wieder so einen, wo man sich auskennen muss mit Musik. Und zwar, wie spielt ein Fagott Pforte? Pfäh! Und wie spielt ein Fagott Piano? Pfäh!
Stimmt, da muss man sich mit Fagott auskennen.
Also das war ein gespielter Witz, das sozusagen. Das war ein gespielter Witz.
Genau. Und ich glaube, der hat jetzt auch ein bisschen hier den Ton zerschreddert vielleicht.
Ja, ich habe das aussteuerungstechnisch ganz gut im Griff, glaube ich.
Sehr gut.
Ja. Wie lange kennt ihr euch denn gegenseitig persönlich einander?
Oh, das ist schon eine Weile her. Wir haben zusammen... Haben wir, oh, wann war das?
Das war tatsächlich, darf ich es verraten,
ja,
Annette?
Also, ich meine, ich
Debüt
bin 27
im,
natürlich.
Dein Debüt aber. Im Theater Rote Bühne war in unserer Burlesque-Show.
Oh ja, das stimmt.
Genau, das heißt, die spielen wir jetzt seit 18 Jahren, also mit wechselnden Programmen natürlich. Das heißt, da
ich
warst
war
du schon
16, das Geld. Das
vor 16 Jahren mindestens. Ja. Genau, warst du in unserer Burlesque-Show. Aber eher so quasi als Chanson singend. Und
Chansonette.
Chansonette mit frivolen Chansons, ja. Genau. Und mit einem ordentlichen Schuss Comedy auch dabei.
Das stimmt, ich hatte mal Angora-Unterwäsche an. So ganz sexy. Genau. Das stimmt.
Und nee, dann haben wir ja dieses Theaterstück gespielt.
Weiter nix wie bloß Lehm.
Mhm, genau, da haben wir Szenen von Fitzgerald Kuss, kombiniert mit Gedichten von Helmut Haberkamp, die vertont wurden von Stefan Grasse, haben wir dann gesungen und haben ein Drei-Personen-Stück daraus gemacht mit Johannes Seebauer zusammen, Regie Michaela Domes, und das dürfte jetzt 12, 13 Jahre so her sein.
Ja. Mhm. Genau. Das heißt, das fränkische Element und Idiom gehört schon immer auch zum Theater Rote Bühne dazu. Jetzt nicht als Mundarttheater, aber so als, dass man weiß, wo man ist einfach.
Ja, also ich habe schon viele Stücke verortet, also entweder dialektmäßig oder eben Autoren hier aus der Region aufgegriffen oder aber auch Nürnberger Stadtgeschichte eingebaut. Also wir haben sehr viele Produktionen, die gehen in den Bereich Infotainment, Doku-Fiction, wie man so sagt, wo wir eine dramatische Geschichte drumherum bauen. Aber dann gibt es immer wieder, also speziell mit Alexander Schmidt, der ja auch im Doku-Zentrum arbeitet und Historiker ist, der erzählt dann immer so kleine Episoden aus der Nürnberger Stadtgeschichte und dann switcht es in eine Szene, in eine dramatische Handlung, wo das Ganze dann plötzlich wahnsinnig lebendig wird. Da haben wir uns wirklich so drauf spezialisiert auch.
Ist es ein Theateransatz, Annette Lubosch? Du bist ja in ganz Deutschland unterwegs oft, auch nicht nur als Schauspielerin, sondern tatsächlich als Sängerin, als Regisseurin. Was es so eigentlich tatsächlich nur in Nürnberg gibt, diese Rote Bühne?
Also das sehe ich ganz klar so. Ich finde, das ist auch eine ganz schützenswerte Einrichtung tatsächlich, weil es ist in Zeiten, in denen irgendwie an jeder Ecke das Theater weggespart wird, ist es höchst wichtig, dass es einfach Theater gibt, die Unterhaltung machen, die aber auch Informationen und auch, wie man Lokalkolorit weitergibt, sozusagen. Das finde ich ganz wichtig und schützenswert tatsächlich. Also ich finde, dass Lokalkolorit weitergegeben werden sollte. Und das ist da ein großer Teil, aber eben auch die Burlesque-Ecke und so. Das ist alles ganz, ich finde das sehr einzigartig tatsächlich.
Burlesque-Shows, das ist wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist auch so eine Erfolgsgeschichte. Die sind wirklich durch die Bank ausverkauft. Da haben wir auch Gastspiele im Umland, in wirklich füllen da auch schon große Hallen damit. Das ist natürlich ganz viel Entertainment, aber trotzdem auch mit einem gewissen feministischen Ansatz. Ich sage immer, das ist körperbetonter Postfeminismus, was wir da auf der Bühne machen. Weil in der Burlesque geht es halt auch drum, da nicht um bestimmte Schönheitsideale, egal ob jetzt dick, ob dünn, ob alt und jung. Da geht es wirklich drum, wir sind gestandene Frauen, die wirklich zeigen, dass sie sich in ihren Körpern wohlfühlen. Und mit dem Publikum gerne spielen und wir haben auch meistens mehr Frauen im Publikum. Also es ist wirklich so eine richtige Sache von Frauen für Frauen und ja, die Männer gehen dann halt auch ganz gerne freiwillig mit.
Wie das genau aussieht, da werden wir noch drüber sprechen, auch über diese Vielfalt der Genres, die bei euch auf die Bühne kommen und vor allem über das Jubiläum, 20 Jahre, gibt es jetzt diese Rote Bühne schon und da gibt es auch viel Lokalkolorit gepaart mit Weltliteratur, Shakespeare'scher Prägung und wie das aussieht, darüber sprechen wir noch heute bei Habe die Ehre, unserem Ratsch am Vormittag. Ihr beide seid zu Gast. Rote Bühne war das Thema, 20 Jahre auch, eine Kleinkunstbühne in Nürnberg, die eure beider Leidenschaft ist. Einerseits als Theaterleiterin Julia Kempken und als Mitspielerin und Teil des Ensembles Annette Lubosch. Im Theater, wo ihr beide vorwiegend tätig seid, vieles spielt sich ja da am Abend ab und am Wochenende. Seid ihr beide dann eher die Nachtigall oder die Lerche, die früh aufsteht?
Also ich bin definitiv die Nachtigall, was aber nicht heißt, dass wir ja tagsüber frei haben. Das denken ja immer so viele, ne?
Das schaut ist
ja,
lustig,
was machen Sie denn dann tagsüber?
Was machen Sie denn so beruflich?
Genau, ja. Nein, das geht ja schon los. Also man muss ja wahnsinnig viel Büroarbeit machen. Also ich muss ja, bei mir ist ja auch Anträge stellen, Gelder beschaffen, ein ganz großes Aufgabengebiet als Theaterleitung. Dann muss man natürlich ständig Texte machen. Man muss wieder ein Vorwort schreiben. Man muss Programmtexte angleichen. Man muss die Dispo machen, die Künstler akquirieren. Also es ist ein wahnsinnig breites Aufgabengefeld und es ist quasi, das ist die Kür, das ist dann das Vergnügen, wenn man dann abends auf der Bühne stehen darf.
Da ist nicht jeder kreative Tänzer, Schauspieler dafür geeignet. War das zuerst da, dieser Wunsch, ein Theater zu haben, ein eigenes, es auch zu leiten mit all diesen administrativen Aufgaben? Oder war zuerst der Wunsch da zu spielen in einem Theater?
Zuerst war der Wunsch da zu spielen, tatsächlich. Also geht ja schon in Kindertagen los, ne? Also ich hab's schon geliebt, mich als Kind immer ständig zu verkleiden und in Rollen zu schlüpfen und vor dem Spiegel zu tanzen. Es ist mir erst später klar geworden, dass das eigentlich schon für mich so eine Art Berufsvorbereitung war. Oder dass ich den Beruf ergriffen habe, der mir wirklich ja am meisten auch Spaß macht. Und dann ist es aber so ein Reinwachsen. Also ich habe ja auch nicht so einen geraden Weg genommen. Ich habe ja erstmal sehr frühzeitig 2 Kinder bekommen und habe dann mit Kindern erst quasi meine Ausbildung auch gemacht, was sehr schwierig war. Habe parallel dann aber auch schon unterrichtet. Stepptanz war ja so erstmal, damit fing ich ja an. Habe Straßenprogramme gemacht mit Oliver Tissot zusammen. Meine Kinder waren dann mit dabei. Dann habe ich Schauspielunterricht genommen, Gesangsunterricht mit Oliver Tissot, ein abendfüllendes Programm gemacht.
Oliver Tissot, Wortakrobat, auch aus Nürnberg. Wir kennen ihn alle noch sehr häufig zu Gast, auch natürlich in der Fasnacht in Franken gewesen. Also auch so ein Original aus Nürnberg.
Mit dem bin ich zur Schulgange.
Tatsächlich.
Ne? Wir waren schon in der Schultheatergruppe zusammen. Mhm. Genau. Und dann hat sich das ergeben nach dem Abitur, dass sich unsere Wege wieder gekreuzt haben. Die ehemalige Schultheatergruppe hat so Straßentheater gemacht, hat mich auch gefragt, Julia, hast nicht Lust mitzumachen? Ich so, ja, klar, endlich mal nicht nur Kinderküche und so weiter. Und da habe ich Oliver wieder getroffen und der hatte tatsächlich angefangen, indem er so ein Brett auf der Straße ausbreitete und plötzlich Steppen anfing. Und dann blieben natürlich sofort alle Leute stehen. Und ich schwärmte schon immer für diese alten Revue-Filme, Fred Astaire, Ginger Rogers und so weiter mit Stepptanz. Und dann habe ich gesagt, was? Du steppst? Wie das? Und kann man lernen? Wie? Hier in Nürnberg kann man steppen lernen? Ich war völlig fassungslos, habe mich sofort natürlich für einen Kurs angemeldet. Und dann haben wir nach kürzester Zeit haben wir so ein kleines Stepptanzduo schon gegründet und haben dann damit auf der Straße in Nürnberg unser erstes Geld verdient.
Das heißt Lehrmeisterstraße, kann man das sagen?
Ja, ist ein sehr guter Lehrmeister, die Straße, wenn man Straßentheater macht. Dann muss man lernen, wirklich die Leute zu catchen, die ja eigentlich was ganz anderes machen wollen. Und da habe ich viel gelernt.
Aber eher ein schwieriger Lehrmeister, was das Finanzielle angeht.
Ja, jein. Also wir haben ja damals in den 80ern angefangen, 1980er. Und da hatten wir ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Das war noch vor der Grenzöffnung. Nach der Grenzöffnung kamen wahnsinnig viele Straßenmusikanten dann auch quasi aus Ostblockländern. Aber in der Zeit, in den 80er Jahren, waren wir vor allem mit Stepptanz weit und breit die Einzigen. Und wir haben im Winter, haben wir im Zwischengeschoss vor Weihnachten, U-Bahn Lorenzkirche, haben wir unsere Platten ausgebreitet. Und in dieser Vorweihnachtszeit, also das war, nee, da konnten wir uns tatsächlich nicht beklagen. Mittlerweile sieht es anders aus, ja.
Wollte ich gerade sagen, so Straßentheater im Stadtbild, Stadtbilddiskussion kennen wir ja auch aus der politischen Welt, aber trotzdem Straßentheater gibt es nicht mehr so oft oder fast gar nicht.
Ja, man braucht natürlich auch eine Genehmigung. Also die hätte man damals auch schon gebraucht.
Okay.
Aber wir haben das mit Charme immer hingekriegt. Aha. Ja, wir waren einfach so charmant, dass letztendlich keiner uns nach einer Genehmigung gefragt hat.
Trotzdem nochmal die Frage nach der Nachtigall bzw. der Lerche. Also ist es so, schlafen Schauspielerinnen lang aus?
Ja, ich weiß nicht. Also um 6 stehe ich jetzt nicht zwingend auf, wenn es nicht sein muss.
Jetzt nochmal kurz nach 10, das wäre normalerweise langsam die Aufstehzeit, oder?
Nein, so ist es nicht. Aber
doch, bei mir schon.
Ja, bei mir nicht. Also ich habe ja,
da haben wir ja
es
Glück
ist ja
heute.
Tatsächlich auch so, dass man als freiberuflicher Schauspieler doch auch immer in mehreren Produktionen gleichzeitig unterwegs ist, was dazu führt, dass man oft in der Früh um 10 hat man halt Probenbeginn. Das heißt, aber dass ich um 9.30 Uhr da sein muss mindestens, um mich noch ein bisschen vorzubereiten und so. Also und dann probt man halt, also je nachdem, es gibt verschiedene Probenzeiten. Es gibt die Probenzeiten von 10 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr. Oder es gibt eben lange Probenzeiten, wie wir es jetzt auch hier gemacht haben in der Roten Bühne, von 10 bis 17.45 Uhr oder so. Mhm. Und aber ich habe hier jetzt zum Beispiel auch gleichzeitig noch woanders gespielt, was dazu führt, dass ich dann auch reisen muss und dann spielt man dann da am Abend. Also es ist, man ist sehr viel unterwegs und fährt mehrgleisig und da ist nicht so viel mit lang ausschlafen tatsächlich.
Ja. Also ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich quasi, ich bin ja die Chefin. Ja, dann hat man natürlich gewisse Freiheiten. Also mein Büro arbeitet dann teilweise natürlich schon vor mir, aber ich kann dann vom Homeoffice aus sehr viel machen. Und es war tatsächlich eins meiner Lebensziele, was ich dann auch erreicht habe. Als Kind, ich habe es gehasst, früh aufzustehen, um in die Schule zu gehen. Ich habe es wirklich gehasst. Dann habe ich gleich nach der Schule Kinder gekriegt. Dann musste ich noch früher aufstehen, weil die noch früher wach werden. Genau, dann habe ich ja nochmal 2, also insgesamt 4 Kinder gekriegt. Also die einen waren dann quasi schon älter, dann kamen nochmal, also ganz bewusst nochmal 2. Aber dann hieß es wieder, mega früh aufstehen, mega früh aufstehen. Und dann war es endlich soweit. Die Kinder waren in einem Alter, so ab 15 so rum um 14 vielleicht, dann sind die morgens alleine aufgestanden. Ich konnte mich tatsächlich darauf verlassen, dass sie zur Schule gegangen sind und ich konnte nochmal schlafen und länger schlafen. Und dann waren sie aus dem Haus und es gab überhaupt, wenn ich keinen Termin mehr habe, das ist der Luxus wirklich jetzt meines Lebens, ohne Wecker aufzuwachen. Das ist einfach, also ich muss sagen, das ist für mich Lebensqualität pur, wenn ich einfach dann auch mal bis 11 Uhr einfach schlafen kann, da arbeite ich dann auch lieber nachts durch.
Das heißt, so richtige Routinen schleichen sich da im Leben nicht ein, oder? In eurer Branche?
Nee. Ich glaube, das mögen wir auch gar nicht.
Nee, das wäre schlimm. Das wäre irgendwie schlimm, glaube ich. Ja. Also dafür bin ich auch nicht gemacht, dass ich so wirklich hier so 9-to-5 und dann... Nee, ich glaube, das...
Ja, auch so Sachen wie ein geregeltes Wochenende kennen wir eigentlich so gut wie gar nicht, ne? Wann hattest du gesagt, seit Januar hast du jetzt erstmal wieder ein freies Wochenende überhaupt gehabt, ne?
Genau, das war jetzt, letztes Wochenende hatte ich irgendwie zum ersten Mal seit Januar wieder frei. Ja. Mhm.
Also so eine 70, 80 Stunden Woche ist durchaus einfach auch mal normal.
Was aber nicht unbedingt familienfreundlich ist. Sage ich jetzt mal als Mann.
Ja. Ich hatte das wahnsinnige Glück, dass meine Mutter mich wahnsinnig unterstützt hat bei der Kindererziehung. Und ich hatte auch immer Partner, die auch freiberuflich künstlerisch tätig waren, sodass wir uns das so immer einteilen konnten. Aber natürlich, wenn die Kinder klein sind und da sind, dann war schon dieser, ja, man könnte sagen, Karriereknick, ne? Also da musste ich schon auch natürlich ein bisschen zurückstecken, ist ganz klar. Aber ich war sicherlich oft in der Beziehung eher so das, was so die klassische Männerrolle ist, ne? So, Mama ist arbeiten. Genau. Aber hat den Vorteil, wenn man dann nach Hause kommt, dann freuen die sich auch wirklich.
Hund und Kinder freuen sich, genau, das ist schön. Das heißt, hat aber auch Einfluss vermutlich auf Beziehungen, oder? Auf Freundschaften, die man pflegt, wo man sein persönliches Umfeld, wenn man von 9 bis 17 Uhr irgendwo arbeitet, regelmäßig an einem Ort, im Vorteil ist, oder sind Freundschaften, Beziehungen in so einem Lebensentwurf trotzdem auch vorhanden?
Die sind sehr vorhanden und ich habe ein ganz tolles Netzwerk an Freunden. Allerdings muss ich auch sagen, wir haben es uns auch in der Corona-Zeit so richtig eingeschenkt. Also wir haben richtig gestritten auch und da sind auch mal die Themen so auf den Tisch gekommen, dass man eben nicht erwarten kann, wenn man jetzt, keine Ahnung, 6 Wochen weg ist und man kommt dann irgendwann heim und sagt, ich bin mal einen Tag zu Hause, dass alle stehen und liegen lassen und sagen, jetzt machen wir was, weil die haben ja auch gerade ihr Leben. Also wir haben uns da schon wirklich auch zusammengerauft. Aber das ist auch wertvoll und wichtig irgendwie, dass man da ein Netzwerk hat, das einen auch immer wieder auffängt, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn mal irgendwas ist, dann ist es schon, und das ist aber auch Arbeit auch, weil man natürlich auch sich drum kümmern muss.
Ja, klar. Und also bei mir ist es tatsächlich so einen richtigen Freundeskreis habe ich tatsächlich nicht. Es ist eher diese Theaterfamilie. Das heißt, wenn man in der Produktion zusammen ist, dann ist das auch, bilden sich natürlich Freundschaften, die sind dann aber auch, oder die liegen, sagen wir mal, so auf Eis dann oft, ne, wenn man sich dann nicht mehr sieht. Aber wenn man sich nach vielen Jahren wieder trifft, ist es so wie Annette und wir, ne? Wir haben jetzt nicht mega Kontakt gehalten, aber wir sehen uns wieder und ist wie gestern, ne, ja, finde so. Ich. Ja, ja. Also das finde ich halt auch ein mega Vorteil. Dann habe ich natürlich Familie, klar, meine 4 Kinder sind erwachsen, sind auch Ansprechpartner für mich, ich habe schon 4 Enkel sogar.
Ja, den Lebensentwurf habe ich tatsächlich nicht, sondern ich habe den Lebensentwurf mit meinem Freundeskreis und der ist aber auch sehr lebenswert, muss ich sagen.
Der Tod in Shakespeares Originalwerk wird durch Verzweiflung und verbotene Liebe herbeigeführt, aber nicht durch Hinrichtung. Trotzdem gibt es in eurer Fassung von Romeo und Julia in der Roten Bühne in Nürnberg einen Henker.
Ja, das bin ich. Das glaubt man kaum, aber ich bin Henker Hans.
Henker Hans. Hans bleibt da, könnte man dann noch spielen. Was macht denn der Henker in weiblicher Form? In dem Stück gibt es, glaube ich, im Originaltext gar keinen Henker.
Das stimmt. Der Henker, Julia besucht den Henker des Nachts auf dem Steg und sie weiß nicht mehr weiter und er gibt ihr einen Trank, dass sie scheintot ist.
Okay.
Genau, wir haben das Stück ja auch teilweise oder komplett nach Nürnberg verortet. Also deswegen ist der Henkersteg ja ein realer Ort, den es natürlich immer noch gibt. Mhm. Und also ich wollte einerseits schon immer gerne mal einen Klassiker auch bei uns inszenieren. Und dann arbeite ich ja schon seit ungefähr 5 Jahren jetzt immer wieder mit Annette Röckel zusammen, der Redakteurin der Nürnberger Nachrichten und Kolumnistin auch. Mhm. Wir machen so musikalische Lesungen. Sie liest aus ihren Kolumnen, ich singe und tanze. Und sie hatte auch mal so ein Zitat von Romeo und Julia, so auf Fränkisch eingestreut in eine ihrer Kolumnen. Und das fand ich so grandios. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, kannst du dir vorstellen, vielleicht das komplette Shakespeare-Stück auf Fränkisch mal zu übersetzen?
Ging es da nicht auch um die Nachtigall und die Lerche?
Ganz genau, ganz genau. Ich kann es jetzt tatsächlich nicht original zitieren, wie sie es geschrieben hat. Und dann hat sie auch tatsächlich in ihren Kolumnen mal größere Textpassagen sozusagen übersetzt aufs Fränkische. Und wir haben das auch gelesen, haben dann aber festgestellt, dass der Witz in dem Fall natürlich aus dieser Gegenüberstellung kommt, dieses Shakespeare, Englisch, Deutsch übersetzt und dann das Fränkische. Aber wenn man es nicht mehr so nebeneinander sieht, dann ist eigentlich der Witz nicht mehr so da. Und so kam dann doch die Idee, dieses Stück vielleicht einfach komplett umzuschreiben. Jetzt ist Annette natürlich keine Dramatikerin und hat gesagt, nee, das kann ich gar nicht, das traue ich mir nicht zu. Ich habe immer wieder gebohrt und habe immer wieder unsere Zuschauer gefragt, und würdet ihr da kommen, interessiert euch das? Und alle so, ja, unbedingt. Also ich habe sie so ein bisschen weich geklopft und habe sie dann mit dem Regisseur und auch Theaterautor Christian Schilowski zusammengebracht. Siehe da, die beiden kannten sich sogar von ganz, ganz früher, als sie mal Hospitantin war bei einer seiner Produktionen. Und die zwei haben sich einfach super verstanden. Also es hat wirklich gematcht und es war dann relativ schnell klar, dass sie gemeinsam mit ihm sich das dann zutraut und dann sind die auch so in Klausur gegangen und haben gehirnt und ich glaube, da ist jetzt was ganz Erfrischendes wirklich und Neues dabei rausgekommen.
Rausgekommen ist Romeo und Julia, fränkisch reloaded, das bedeutet auf gut Deutsch, der Stoff ist im Kern der Shakespeare'sche, also die beiden Liebenden, die nicht zueinander kommen können. Ja. Mhm. Und das Ganze spielt natürlich nicht in Verona, sondern eben unterhalb der Kaiserburg.
Oder? Unterhalb der Kaiserburg in Nürnberg. Es gibt natürlich zwei verfeindete Familien auch. Es gibt auch, Tybald wird getötet. Also es ist die ganze Geschichte wird wirklich erzählt. Aber Julia lebt 1526 als Patriziertochter. Während ihr Romeo in der Jetztzeit, also 2026, lebt und die beiden sich eben auf einem Rave in den Felsengängen unterhalb der Burg durch ein Zeitloch treffen. Und jetzt haben sie natürlich noch die zusätzliche Schwierigkeit, wie können sie sich wieder treffen, wo doch 500 Jahre dazwischen sind. Also es gibt verschiedene Zeitlöcher innerhalb Nürnbergs, wie wir herausgefunden haben. Und die nutzen die beiden dann natürlich.
Und die sind fast auch schon quasi in der Realität vorhanden, denn es gibt ja Felsengänge tatsächlich, also geheime Gänge unterhalb der Erdoberfläche in Nürnberg, ja, wo man ja auch nicht so genau weiß, wo man rauskommt.
Genau, sehr, sehr viele. Und dann gibt es so den Dullnauweiher zum Beispiel, das Kasemattentor. Also wir haben ganz viele Orte benutzt, die es tatsächlich in Nürnberg gibt. Und wenn ein Zuschauer dann da später mal durchgeht, dann wird er sich erinnern, oh, jetzt muss ich aufpassen.
Die Sebaldkirche nicht zu vergessen.
Nicht, dass ich plötzlich 500 Jahre später rauskomme, wenn ich auf der anderen Seite bin.
Also eine Zeitreise und gleichzeitig eine Reise zueinander. Die beiden haben auch durchaus fränkische Nachnamen verpasst bekommen. Patriziertochter in Nürnberg, klar, da denkt
genau,
man eher.
Genau, das ist die Julia von Kucher.
Also nicht Tucher. Sondern
nicht zu verwechseln mit Tucher natürlich. Kucher, genau. Und der Romeo, seine Mutter ist eine Immobilienmogulin, kann man sagen. Die Frau Belzer. Also nicht zu verwechseln mit der Familie Schmelzer. Ne? Also genau. Also wir haben da diese beiden Sachen haben wir da eben zusammengebracht. Und das Kucherschlösschen taucht gewissermaßen auch auf. Und natürlich großartige Pläne zur Umgestaltung der Innenstadt von Frau Belzer.
Also wenn man ein bisschen Einblick hat in die Nürnberger Stadtpolitik, hat man da auch eine zweite Ebene vermutlich, über die man sich amüsieren kann.
Schmunzelnd amüsieren kann, genau.
Das glaube ich auch, ja.
Und wenn man das hört, eine so verrückte Geschichte, Romeo und Julia in Nürnberg, Felsengänge, Zeitreise und hört davon und kriegt dann irgendwie das Angebot, vermute ich mal, da mitzuspielen. Was denkt man da zuallererst?
Also ich fand das großartig, ja, weil ich habe mir gedacht, ach, erstmal, ich liebe Fränkisch, ne? Manchmal muss man wegen das rauslassen, ne? Weil das ist sonst explodiert man. Also ich liebe Fränkisch und ich mag die Rote Bühne und ich mag die Julia und es war ein super Team und auch mit Christian hat es auch sofort gefunkt mit dem Regisseur, das hat sofort irgendwie auch gepasst und natürlich hat man dann Lust und Laune hierher zu kommen und das zu spielen, zumal ich eben drei verschiedene Rollen spiele, also ich spiele die Mutter von Romeo tatsächlich.
Also vorhin waren wir noch beim Henker, also ja, Moment genau, mal, also
erst den Henker Hans, dann im Mittelalter, dann die Frau Belzer, ne? Die Frau Pelzer, Claudia
Mutter
Pelzer,
Romeo.
Mutter von Romeo. Und dann spiele ich noch die Pfarrerin aus Buschendorf.
Die Lore.
Die Lore, die ist nämlich die Hüterin des Wurmlochs.
Genau.
Also die weiß, wo das
alias
ist.
Alias Pater Lorenzo, ne, wie es im Original heißt.
Genau.
Ja.
Mhm. Also findet man alles wieder. Mhm. Und Shakespeare ist ja durchaus im Trend. Ja, bei der diesjährigen Oscarverleihung ist ja noch nicht so lange her, ist die Auszeichnung an Jessie Buckley gegangen für dieses Drama Hamnet, also die Frau des Dichters Shakespeare, die um ihren Sohn trauert. Also irgendwie hat Shakespeare so eine kleine Renaissance gerade.
Ja, die Verfilmung ist schon natürlich auch geplant und wir werden sicherlich uns auch bei den Oscars wieder treffen.
Aber jetzt weiß ich immer oder lese zumindest, Schauspieler bereiten sich total ernsthaft auf ihre Rollen vor. Das macht ihr natürlich auch, du Annette Lubosch auch. Aber wenn ich jetzt drei so unterschiedliche Charaktere habe und auch Männlein, Weiblein spielen muss, wie kann ich mich da tatsächlich in so eine Rolle reinleben, wenn ich gleichzeitig weiß, ich bin Henker, Mutter und auch noch Pfarrerin und Hüterin des Wurmlochs?
Naja, die haben ja alle unterschiedliche Motivationen, warum sie was machen. Und ich beschäftige mich natürlich mit den Motivationen, ich beschäftige mich mit einer Körperlichkeit, wie gehen die oder welche Haltung haben die, ich beschäftige mich mit den Stimmen, welche Stimmen müssen die haben, ich meine allein, ob ich Hochdeutsch spreche oder ob ich jetzt im fränkischen Dialekt spreche, das macht ja schon automatisch auch was mit einer Figur so, also und ja, bei Frau Pelzer zum Beispiel hat mir der Regisseur so eine Abhandlung über einen Architekten gegeben und so, der so auch ganz irre Vorstellungen hat und ja, sowas liest man da so.
Also ich wette, es gibt wieder hinterher Leute, die das nicht glauben wollen, dass es die gleiche Schauspielerin war, die alle drei Rollen
das
gespielt
kann passieren,
hat.
Ja.
Garantiert.
Ja, das kann
also
passieren.
Weil deine Gänge sind so unterschiedlich, deine Stimme, die Körperhaltung, die Frisur, das Kostüm. Wir haben natürlich ein Kostüm, da haben wir ein bisschen was angebaut, sagen wir mal, ein wenig nett, ne?
Nach vorne, nach hinten, seitlich.
In alle
Richtungen.
Mit anderen Worten, auch viel Umzieherei und Stress hinter der Bühne dann?
Ja, also da gibt es auf jeden Fall zwei Rollen, da bist du jetzt nicht so, also du hast es nicht so arg viel mit Umziehen, aber der Kollege und ich, wir haben eben die mehr Rollen und wir ziehen wirklich extrem viel um, auch.
Ich spiele die Amme und die Rolle der Amme ist ausgebaut worden jetzt in dieser Neufassung gemeinsam mit sozusagen meinem Pendant, der in der Jetztzeit lebt, der Chauffeur von Romeo, Ben. Im Stück ist es Benvolio, hier ist es eher der väterliche Freund und Chauffeur von Romeo und ich eben die Amme. Und wir sind wirklich die ganze Zeit in der Szene. Wir sind so ein bisschen wie ein Götterpaar, das über allem auch thront, schon Jahrhunderte, Jahrtausende lang dieses Treiben der Menschen beobachtet, versucht immer etwas zum Besseren zu wenden, die Liebenden vielleicht doch zueinander zu führen. Aber letztendlich merken wir, sie lernen einfach nichts dazu.
So, die beiden finden zueinander oder auch nicht. Jedenfalls gibt es aber auch Rebellion. Bald rebelliert Romeo auch gegen die Mutter.
Ja, weil die Mutter möchte ja gerne, darf man das schon verraten? Also sie möchte etwas tun, was dem Romeo nicht passt. So. Das ist vielleicht das Beste. Also sie möchte etwas tun, was dem Romeo nicht passt und er tut was, was der Mutter nicht passt. Und dann ist natürlich das Chaos perfekt.
Genau. Also durch seine Liebe zu Julia lehnt er sich wahrscheinlich erstmalig wirklich gegen seine Mutter auf.
Genau.
Er ist eher so ein verwöhnter, noch leicht pubertierender junger Mann, der dann aber doch ernsthaft wird auch.
Ja, ja. Und die Mutter ist natürlich auch eine schwierige Person, weil das ist schon eine, die auch viel Raum braucht und sehr ausladend und sehr monologisierend ist. Und da muss man sich auch mal auflehnen dagegen, glaube ich.
Hast du so eine Textzeile, Mutter, mal spontan drauf?
Des Deutschen Reiches Schatzkästlein als nachgebautes Abziehbild einer staubigen Erinnerung.
Wow. Das ist ein ganz schönes Wortgeschöpf, Satzgeschöpf. Das sind zum Beispiel jetzt Textzeilen, die völlig neu entstanden sind tatsächlich.
Ja, es ist auch nicht alles stringent auf Fränkisch. Also es gibt zum Beispiel die Frau Pelzer, ist tatsächlich nicht so fränkisch sprechend. Unsere Romeo- und Julia-Darsteller haben vor allen Dingen auch die Aufgabe, sie müssen immer mal wieder zwischen den Sprachen wechseln, weil es gibt schon Original-Shakespeare-Passagen, dialektfrei. Dann gibt es wieder so Zwischentöne, aber auch in Reimform, so Halbdialekt. Und dann ist aber auch mal wieder so richtige Alltagssprache, gerade so im Streit auch mit den Eltern oder die Julia mit mir als Amme.
Ich hab dich gern, das zentrale Motiv von Romeo und Julia, Fränkisch Reloaded, dem Jubiläumsstück für 20 Jahre Theater Rote Bühne, wird gefeiert in Nürnberg und ich freue mich auf eine zweite Stunde mit Theaterleiterin Julia Kempken und Schauspielerin Annette Lubosch, die beide auch tragende Rollen spielen im neuen Projekt der Kleinkunstbühne, die auch von ihrem Publikum heiß geliebt wird. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Habe die Ehre, unserem Ratsch am Vormittag, und dann erfahren wir auch, wie der Stepptanz einen bis ins hohe Alter fit halten kann.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg. Das Theater Rote Bühne in Nürnberg ist seit 20 Jahren ein Ort der Begeisterung und der Inspiration. Bei mir ist die Schauspielerin und Theatergründerin Julia Kempken zu Gast, gemeinsam mit ihrer Bühnenkollegin Annette Lubosch. Und in dieser Stunde werden wir auch unter anderem erfahren, was genau fränkische Nippelhüdler mit Bommelerdroh sind. Und Atoupé-Klebeband wird auch vorkommen. Und warum Tragik nur mit Humor erträglich wird und wie Theater Denkanstöße geben kann ohne erhobenen Zeigefinger. Mit meinen weiß Gott nicht auf den Mund gefallenen Gästen Julia Kempken und Annette Lubosch habe die Ehre, der Ratsch am Vormittag auf BR Heimat. Der einzige Mann bin ich hier und die beiden Damen, die reden, sind eindeutig keine Männer, aber spielen oft durchaus Hosenrollen, oder? Das ist sowohl im Burlesque-Theater früher auch üblich gewesen, dass man quasi in dieses andere Geschlecht hineinschlüpft. Und heute ist es oft umgekehrt, dass Männer Erfüllung drin finden, als perfekte Frau auf der Bühne zu stehen.
Ja, das muss man, darf man natürlich nicht verwechseln jetzt mit Travestie und Drag Queens, mhm, die das natürlich sehr extrem zelebrieren. Es gibt in der Burlesque mittlerweile auch das Genre Boylesque. Das sind dann tatsächlich Männer, die als Frau auftreten, aber noch versuchen, eine relativ normale Frau darzustellen, nicht so sehr überzeichnet. Es gibt jetzt aber auch schon Drag Kings. Mhm. Das sind jetzt wiederum Frauen, die eher wie in der Travestie sich als Mann schminken und betont männlich auftreten. Und Burlesque hat natürlich immer noch das Besondere, dass es auch schon ein bisschen immer mit Striptease, mit Ausziehen zu tun hat. Also es gibt eine kleine Geschichte, es gibt immer einen Grund, warum man sich plötzlich von Kleidungsstücken entledigen muss. Aber das ist natürlich auch das spezielle Ziel in der Burlesque, dieses sogenannte Teasen, dieses Necken des Zuschauers auch. Und ganz zum Schluss fallen quasi fast die letzten Hüllen. Also das Höschen bleibt immer an und die Brüste sind immer noch bedeckt mit diesen schönen, meistens mit Strass besetzten Pasties. Auf Fränkisch stehen wir sagen, das sind die Nippelhüdler mit der Bommelerdroh.
Genau, aber wie die da angeklebt sind, das bleibt ein Geheimnis. Oder? Ach, ich frage mich immer, wie
Kleber, die Kleber, die kleben mir da drauf. Also da gibt es wirklich, also gibt es dieses, es gibt entweder doppelseitiges Klebeband, auch Toupet-Klebeband oder Mastix, ne, wo im Theater halt auch die Bärte mit festgeklebt werden.
Das ist eigentlich ein Harz, ne?
Ja,
ein Baumharz.
Ja, also das klingt, ist jetzt alles so der weniger erotische Teil davon.
Aber der Blick hinter die Kulissen ist ja immer spannend und es ist ja auch schön, dass ihr uns den gewährt. Über Burlesque in der Roten Bühne werden wir auch noch sprechen. Jetzt sprechen wir kurz nochmal über Romeo und Julia, Fränkisch Reloaded. Die beiden Hauptdarsteller, die sind ja eine tragende Stütze dieses Stücks natürlich. Findet man die leicht?
Nein, das war wirklich sehr, sehr schwierig. Und es war uns auch wirklich wichtig, Leute zu finden, die des Fränkischen wirklich mächtig sind. Weil man kennt es ja, Frankentatort ist ja oft, da zählt es ja die Schuhe aus als Franke manchmal. Oder
habt ihr auch selbst, schon auf der Bühne mal probiert, Frankentatort, ne?
Ja, wir haben Mod im Volksbad, Tatort Franken, genau. Da haben wir genau das thematisiert, dass diese Schauspielerin eigentlich nicht richtig Fränkisch konnte. Mhm. Aber uns war es eben wichtig, dass wir Darsteller finden, die das wirklich gut können. Jetzt ist es natürlich so und professionell sind. Wenn jemand hier aus Franken Schauspiel professionell lernen will, dann muss er weg aus Franken, weil hier gibt es auch gar keine Schauspielschule. Und auf den staatlichen Schauspielschulen wird ja natürlich sofort jeder Dialekt sozusagen abtrainiert. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Jetzt, wie findet man die? Also die ZAV, die Zentrale Bühnen- und Filmvermittlung in München, war uns da glücklicherweise sehr behilflich und hat überall in die ganz sämtlichen Karteien geforstet, wo sind Schauspieler, die hier geboren sind und die vielleicht in ihrer Vita noch drinstehen als Dialekt Fränkisch.
Also es gibt nicht nur diese Agenten oder Agenturen, wo man als Schauspieler quasi Kunde ist und vermittelt wird, sondern es gibt eine quasi neutrale, eine
staatliche, genau, staatliche, die untersteht dem Arbeitsamt. Das ist quasi der Agentur für Arbeit untersteht, die ZAV. Mhm. Gibt es, glaube ich, auch nicht viele. Gibt es in München, in Berlin, Köln, Frankfurt oder so irgendwie.
Genau,
ne?
Und die sind aber auch nach Fächern getrennt. Also es gibt Schauspiel, es gibt Musical, es gibt Oper, also das ist auch...
Diese alles Schubladen quasi.
Ja, genau.
Und wenn man jetzt so jemand ist wie Annette Lubosch, die in mehrere Schubladen passen würde, theoretisch, findet man die in jeder Schublade dann einzeln, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin in der ZAV jetzt tatsächlich nur in der Musical-ZAV gemeldet. Ich war mal in der Oper drin, aber irgendwie, das war, weiß ich auch nicht, ist auch schon eine Weile her. Jurassic, würde ich sagen.
Gut, aber diese beiden wurden quasi ausgespuckt,
genau,
aus der Datenbank.
Die haben uns natürlich schon einige nennen können, aber da muss man erstmal schauen, sind die überhaupt verfügbar? Sind die wirklich interessiert, an so einem kleinen Theater überhaupt zu spielen? 110 Plätze, eine freie Bühne. Und dann sind doch, letztendlich hatten wir 4 BewerberInnen, 2 Männer, 2 Frauen, die ernsthaft Interesse hatten und auch Verfügbarkeiten hatten und haben dann ein Casting gemacht, zusammen mit dem Regisseur, mit Christian Schiedlowski und mit Annette Röckel, haben einen ganzen Tag mit denen verbracht, haben improvisiert, haben die Paarkonstellationen durchprobiert und hatten dann tatsächlich das Luxusproblem, dass wir alle 4 grandios fanden. Also wir hatten wirklich eine schwere Entscheidung, welches Paar nehmen wir, und haben uns dann entschieden für Viviane Hamm und Lukas Heinrich. Beide gebürtig, so aus der Würzburger Gegend kommen beide, und die sind auch vielleicht nicht so, was man so klischeehaft gleich verbinden würde mit Julia, so eine ganz liebliche Person. Wir wollten auch eine etwas freche, emanzipierte Julia haben. Und Viviane Hamm macht das wirklich grandios. Sie hat an der Folkwang-Schule studiert Physical Theater. Also sie ist auch sehr, sehr körperlich. Und Lukas Heinrich macht es auch grandios. Er hat auch schon an mehreren Theatern gespielt, ist auch noch sehr jung, sehr jugendlich. Also ihm kann man den Pubertierenden wirklich mega abnehmen, und haben einfach eine Traumbesetzung mit den beiden gefunden.
Und für wen ist das Stück ein Genuss? Also muss man sich in Nürnberg tatsächlich gut auskennen? Muss man ein Fan fränkischer Mundart sein? Oder kann man auch als zugereister Hamburger oder als Gaststudent aus München seine Freude dran haben?
Ich glaube, da kann jeder seine Freude haben, weil es ist ja nicht ausschließlich auf Fränkisch. Und es gibt im Programmheft auch ein Glossar. Sozusagen.
Zum Nachschlagen.
Zum Nachschlagen, genau. Wo doch die typisch fränkischen junge Pritschler oder Ozuls Buddlersbar, wo das doch dann auch erklärt ist.
Okay, nachdem wir bayernweit senden, vielleicht einen kurzen Ausflug. Gerade die beiden Begriffe, kann man die.
Ozuls Buddlersbar,
ja,
ist ein angenagtes Hühnerbein. Ozuls Buddlersbar.
Okay, also ein angezultes Buddlersbein.
Ein angenagtes
Hühnerbein.
Okay. So würde ich es übersetzen. Mhm.
Ja, genau, das stimmt auch.
Und Pritschler
ist nicht ganz so eher charmant. Das ist nicht so charmant. Das ist so eine junge Frau, so ein Mädel, die einfach so nervig und renitent ist.
Und das sind Dinge, die hatten die beiden Hauptdarsteller von Anbeginn drauf, weil sie eben gebürtige Franken sind.
Sagen wir mal so, sie haben sich wieder drauf geschafft.
Ist es tatsächlich so?
Es hat ein bisschen gedauert, bis sie so reingekommen sind. Annette Röckel hat dann auch noch mal ein bisschen Sprachcoaching mit ihnen gemacht.
Weil sie sind ja Unterfranken, muss man auch mal sagen.
Das ist natürlich auch mal
ein anderes.
Das Hest oder das Hast. Ne?
Es gibt ja kein Fränkisch in dem Sinne, genauso wie es eigentlich auch kein Altbayerisch gibt, sondern tendenziell gibt es ein Oberfränkisch, Mittel- und Unterfränkisch.
Genau.
Und auch da gibt es ja auch noch mal von einem Dorf zum anderen zum Teil unterschiedliche Begrifflichkeiten, wo die Hasen Husenhasen und das O zum U wird und andersrum. Also es gibt ein Generalfränkisch, in dem das Stück jetzt stattfindet. Das ist eine Melange aus allem.
Na, wir haben schon versucht, dass das so mittelfränkisch auf alle Fälle bleibt. Mhm.
Mit den weichen Konsonanten.
Mit den weichen Konsonanten, ja. Und unser Benvolio Klaus Hübner, der ist in der Südstadt groß geworden, am Hasenbuck. Also der hat es drauf, von Natur aus.
Und in der Nürnberger Kulturlandschaft und in der Fränkischen im Weitergefasst bewegen wir uns heute bei HB die Ehre, unserem Ratsch am Vormittag. Denn Tanz, Theater und Dollereien, wenn man es jetzt mal auf Fränkisch sagt, das ist ihre Welt. Die Allround-Entertainerin und Theaterunternehmerin Julia Kempkin ist zu Gast. Und Annette Lubosch, Unternehmerin in eigener Sache sozusagen, Schauspielerin, Sängerin, Musical-Darstellerin. Ich habe ja am Anfang der Sendung gesagt, ihr seid multiple talentiert, weil ihr euch nicht entscheiden konntet, was ihr denn nun am liebsten macht, tanzen, singen, Schauspielern, Theater leiten, oder seid ihr da so reingewachsen?
Naja, also bei mir war das ganz klar. Ich wollte ja mit 11, habe ich Cats gesehen in Wien damals und habe zu meinen Eltern gesagt, das werde ich. Und dann waren die so, ah ja, okay, ja, keine Ahnung. Und ich habe das dann auch durchgezogen. Also ich bin dann mit 16 ans Theater an der Wien gegangen und habe die Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht. Aber dann war ich halt mit 19 auch schon fertig. Und dann sitzt man halt da und denkt sich, ja gut. Und dann habe ich so ein erstes Engagement gemacht, damals in West Side Story gespielt und so. Und habe aber danach noch Operngesang studiert in München, weil ich ja noch irgendwie Zeit hatte und noch mehr lernen wollte irgendwie.
Weil
und
man auch nie fertig ist als Schauspieler?
Nee, ist man nicht. Also jetzt auch Schauspiel, was ja jetzt eher im Musical hat man natürlich auch viel Schauspiel, aber so reine Schauspielrollen kommen eigentlich jetzt auch erst in den letzten 10 Jahren so zu mir. Das war aber, glaube ich, auch wichtig, weil ich einfach auch mehr Erfahrungen sammeln musste, um das auch authentisch irgendwie so für mich zu spielen. Und ja, und Regie mache ich ja inzwischen auch so. Also ich bin einfach, glaube ich, ein Handwerker, würde ich sagen. Oder eine Handwerkerin, muss man ja heutzutage sagen. Also eine Handwerkerin und Geschichten erzählen. Und da gehört alles dazu für mich. Musiktheater, Schauspiel, Tanz, jegliche Kunstform ist wertvoll und wichtig, so.
Und vor allem ist es eine absolut analoge Kunstform, was ein bisschen widerspricht der Welt, die uns umgibt, wo alles zunehmend ins Wischkästlernei wandert, um mal einen fränkischen Begriff zu bezeichnen. Also nur noch irgendwie auf TikTok kurze Videos. Tut sich da das Theater schwer oder ist das Theater in solchen Zeiten noch wichtiger vielleicht als vorher?
Es ist eine Herausforderung. Klar, uns fehlen die jungen Leute, der Nachwuchs, dass man die reinkommt. Bekommt ins Theater, aber wenn man sie dann mal da hatte, dann bleiben sie auch in der Regel. Also weil sich viele einfach, wenn sie nicht mit der Schulplatzmiete Kontakt mit dem Theater hatten, einfach ein völlig falsches Bild auch eventuell haben. Mhm. Und das ist natürlich genau die Herausforderung, dass man die wirklich packt. Ne? Die dürfen sich nicht langweilen, die müssen fasziniert werden. Und da hat dieses Analoge schon einen großen Vorteil, gerade bei unserem kleinen Theater mit nur 110 Plätzen. Da sind wir so nah dran, die Zuschauer sind so nah an uns. Das ist natürlich dann auch oft viel leichter, sie wirklich mitzunehmen.
Wie sieht denn das typische Publikum aus, was die Rote Bühne frequentiert?
Das kann man so schlecht sagen. Also wir haben Stücke jetzt, Prima Facie wird gerade gespielt. Das ist wirklich ein sehr ernster Stoff. Da kommen tatsächlich sehr viele junge Leute rein. Dann haben wir natürlich die Burlesque-Show, die ist wahnsinnig gemischt. Also da kommen von Junggesellinnenabschieden bis zur Frauengruppe von St. Kunigund, bis Senioren, Beiratsleute. Also das ist wirklich bunt gemischt.
Was ja auch interessant ist, weil eine Kunstform, die was mit Striptease zu tun hat, historisch gesehen zumindest, ganz viele Frauen ins Publikum lockt. Ich habe mir immer die Vorstellung gehabt, da sitzen eben gerade die Herren, oder hat man die Vorstellung aus den 20er Jahren noch, wo das aufkam, wo es natürlich schon eine Belustigung für wohlhabende männliche Herrschaften war. In den USA dann eher für die Armen, die sich nichts anderes leisten konnten. Da gab es ja mehrere Entwicklungen in der Burlesque. Aber hier ist es Theater von Frauen für Frauen.
Ja, es ist natürlich auch eine Weiterentwicklung. Also es wurde in den 90er Jahren, wurde es ja so wieder ein bisschen aufgegriffen, die sogenannte New Burlesque, auch sehr provokant in Amerika. Es ist einfach sehr stilvoll. Wir tanzen viel, wir haben fantastische Kostüme, wir sind Profis, die auch singen und schauspielen, und das wird einfach honoriert von den Leuten. Also es ist ein Gesamtshow-Entertainment-Paket, was halt diesen gewissen Extra-Kick einfach noch obendrauf hat.
Und den Kritikern, die sagen, das ist so ein Frauenbild, was so ein bisschen sich überlebt hat, die Frau auf der Bühne so als Objekt der Begierde, was antworten Sie da?
Dass wir Frauen auch durchaus mal ganz gerne das Objekt der Begierde sind. Dieses Selbstbewusstsein haben wir eben auch. Ne? Also wir müssen jetzt nicht mehr im Schlabberlook und in der lila Latzhose rumlaufen, so wie ich das tatsächlich in den 70er Jahren gemacht habe. Genau. Sondern, also wir spielen natürlich auch wahnsinnig mit diesen Klischees. Ne? Also wir brechen die dann ja auch oft auf. Aber es ist tatsächlich so, also viele Frauen, irgendwann wollen wir trotzdem alle mal Prinzessin sein.
Was ja interessant ist, Sie sind in den 70er Jahren groß geworden, Julia Kempkin. Mhm. Das war eben gerade so die Zeit. Latzhosen und die Büstenhalter wurden eher weggeschmissen und waren nicht gern gesehen. Mhm. Und trotzdem ist das ein Genre, dem Sie sich dann später so verschrieben haben. Also gab es da irgendwann mal einen Bruch? Oder?
Also ich kann vielleicht mal so ganz kurz nochmal so meine künstlerische Biografie. Ich mache ja auch wahnsinnig viele Sachen. Warum? Also ich habe mit diesem Stepptanz auf der Straße angefangen, habe nicht gleich eine Schauspielausbildung gemacht, unter anderem deshalb, weil mein Vater mir gesagt hat, der Schauspieler war, du hast kein Talent. Er hat mich in der Schultheatergruppe gesehen. Im Nachhinein kann ich es verstehen. Wenn man als Profi sich eine Laientheater, Schülertheater aufhört, man leidet, selbst wenn es die eigenen Kinder sind. Und da mein Vater ein sehr ehrlicher Mensch war, hat er mir das eben einfach gesagt, sind wir lieber nicht beruflich. Und das habe ich natürlich erstmal sehr ernst genommen. Also da musste ich mich erstmal so ein bisschen von emanzipieren. Habe dann aber gemerkt, eben durch Learning by Doing, ich kann da was, habe es dann professionalisiert, habe mit dem Oliver Tissot diese Kleinkunstprogramme gemacht, da haben wir schon ein bisschen gesungen, aber dann gesagt, nee, ich brauche eine richtige Gesangsausbildung. Dann war mir eine Schauspielausbildung auch sehr, sehr wichtig. Also ich habe dann versucht, mir immer wieder so neue Sachen zu lernen auch, um das wirklich immer auf ein neues Level zu bringen. Habe dann eben auch diese Theaterproduktionen gemacht mit Annette unter anderem. Und dann hat es sich so, als eine Kollegin auf mich zukam, die bei mir an der Tanzschule auch unterrichtet hat, meinte, ja, sie geht jetzt im Sommer wieder nach New York und macht da tänzerische Fortbildung und da macht sie jetzt mal Burlesque und ob sie das dann nicht auch unterrichten könnte bei mir. Also ich habe ja auch die Tanzfabrik, war ich ja auch die Inhaberin und habe gesagt, was ist das? Und sie meinte, ja, das ist so erotischer Tanz, so mit Ausziehen. Und habe ich gesagt, nee, das geht nicht bei uns. Das ist ja, da kommen ja die Mütter mit ihren Ballettkindern und das können wir hier sowas überhaupt nicht machen. Und dann hat sie mir aber so mal Videos gezeigt von Dieter von Thies und die hat das wirklich mit Big Band, mit diesen tollen Kostümen, die ich aus diesen alten Revue-Filmen kannte. Ja, mit vielen Federn und Strass und Glamour. Und das ist eine richtig tolle Tänzerin. Und die hat das gemacht. Da habe ich gesagt, wow, nee, das ist richtig, richtig gut. Und ich bin ja auch aufgetreten in meinen Stepptanzprogrammen mit Korsett, mit Netzstrümpfen und Strumpfband und habe gespielt auch mit diesem Frauenbild schon damals. Und habe ich gesagt, naja, eigentlich ist es das. Es geht nur ein kleines Stückchen weiter. Warum nicht? Lass uns das mal ausprobieren. Ich kenne viele Frauen, die super tanzen können, erotisch sich bewegen können. Ich frage einfach mal, ob die auch Lust drauf hätten. Und ich bin offene Türen bei meinen Kolleginnen tatsächlich eingerannt, damals vor 18 Jahren.
Aber bei der allerersten Vorstellung waren Sie sich nicht ganz sicher, wie es ankommt.
Nee, wir haben erstmal Security engagiert. Weil wir wussten ja nicht so, wie du ja jetzt auch schon sagtest, da kommen dann hauptsächlich Männer und so, ne, die wollen Striptease sehen. Wir hatten es auch Late Night Burlesque genannt, weil wir haben gedacht, oh, so ein Programm müssen wir so vielleicht um 23 Uhr, so nach der normalen Vorstellung, machen wir das mal um 23 Uhr. Und haben, wie gesagt, haben Security engagiert. Und dann kamen lauter so, sagen wir mal so böswillig würde man sagen, wogende Baumwollfelder saßen vor uns. Nein, es war wirklich so die ältere Generation, die kam. Ganz seriös, so richtig im Anzug und
die
Krawatte.
Die sonst auch ins Staatstheater
ja,
gehen
genau.
würden.
Ja, genau. Also waren wir völlig geplättet. Ne? Also wir haben uns natürlich schon auch gefreut. Also es hat lange tatsächlich gedauert, bis wir überhaupt mal ein jüngeres Publikum bekommen haben. Es war ein sehr seriöses Publikum, das da kam.
BR Heimat, habe die Ehre. Wir haben vorhin erwähnt, dass es sehr viel auch um Tanz, nicht nur auf der Bühne, sondern um Tanzvermittlung geht. Also für ganz normale Menschen letztlich so eine Erzeugung von Körpergefühl, gepaart auch mit Sport, verpackt als große, renommierte Tanzschule. Das ist auch noch ein Baustein Ihrer kulturellen Arbeit in Nürnberg, Frau Kempkin.
Ja, ich habe, wie gesagt, mit Stepptanz angefangen und habe ziemlich früh entdeckt, dass ich das auch sehr gut vermitteln kann. Wurde erst so im Freundesnachbarkreis gefragt, oh Julia, kannst du uns mal was zeigen? So kam quasi mein erster Stepptanzkurs zustande. Das habe ich dann peu à peu aufgebaut. Das war auch ein finanzielles zweites Standbein. und habe dann 1997 meine eigene Tanzschule gegründet, die Tanzfabrik. Vormals hieß es einfach Stepptanzstudio Julia Kempken. Und dann wuchs das aber so, ich habe andere Kollegen mit dazu genommen, ich habe das Repertoire erweitert, Ballettlehrer mit dazu genommen, Hip-Hop, es gab dann den irischen Tanz, das war ja Ende der 90er Jahre so eine Riesenwelle auch, habe mich auch da eingearbeitet in den irischen Stepptanz und habe dann...
Der ganz schön anstrengend ist, glaube ich.
Also der ist richtig Hochleistungssport.
Für mich wäre das nichts, glaube ich.
Ja, der ist richtig Hochleistungssport. Genau, ich habe mich dann auch vom irischen Tanz so ein bisschen wegbewebt, habe dann den Charleston noch für mich entdeckt, bin aber diesem Stepptanz bisher treu geblieben und bin auch wirklich leidenschaftliche Lehrerin. Und gerade Stepptanz ist eine so seltene Kunstform und wir sind wirklich, die Tanzfabrik ist die einzige Schule im ganzen nordbayerischen Raum eigentlich, wo man das noch lernen kann. Sind ein paar Kollegen auch da noch tätig und ich habe diese Tanzschule von 97 bis 25 quasi peu à peu immer größer werden lassen mit vielen Mitarbeitenden und Angestellten. Also da ist so ein bisschen unternehmerisches Gehen habe ich vielleicht auch. Und es ist wirklich mit einer der größten Schulen mit vielfältigstem Programm in der Metropolregion geworden. Und ich habe sie aber zu Beginn letzten Jahres an zwei junge Kolleginnen übergeben, weil es ist natürlich schon extrem viel, zwei Betriebe zu managen. Mhm. Also da hatte ich an die quasi 100 Mitarbeitenden da habe ich dann gesagt, nee, also jetzt muss ich mal die Bremse treten, bin jetzt 65 und habe glücklicherweise eine gute Nachfolge gefunden für diese Tanzschule, kann mich jetzt also voll auf diese Theaterarbeit noch konzentrieren, unterrichte aber immer noch 8 Klassen die Woche, das hält mich persönlich natürlich auch fit. Das ist das Allerwichtigste, gerade dass man sportlich immer aktiv bleibt im Alter. Ich mache auch Fitnesskurse und habe jetzt auch ganz neu einen Fitness Ü60. Gerade da können auch Leute kommen, die vorher vielleicht noch nie Fitness gemacht haben. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ich habe mich da jetzt wirklich eingearbeitet. Da muss man ganz, ganz speziell, ganz anders arbeiten. Und es macht mir einen Riesenspaß, dass ich das wirklich so alles weitergeben kann, auch was mir selber das Leben erleichtert.
Die wenigsten Menschen sind ja perfekt. Also sei es von der Stimme her oder vom Körperbau her, wie auch immer. Ist jeder ein Tänzer trotzdem?
Ja, definitiv. Ist in unserer Kultur, wird es leider nicht so vermittelt. Also wenn man von klein auf Kinder einfach immer wieder positiv bestärkt, sobald sie sich auf Musik bewegen und gerade dann in der Pubertät ist natürlich immer oft dieser Bruch da, ne? Dann fühlt man sich im Körper nicht wohl. Ist dann auch so, dass Kinder die Tanzstunden dann oft verlassen, ne? Weil sie sich nicht mehr wohlfühlen.
Wenn es sie überhaupt gibt. Also mein eigener Sohn ist jetzt 17, der hatte vielleicht auch ein bisschen durch Corona, aber der hatte keinen Tanzkurs. Also das, was bei uns quasi noch Pflicht war, letztendlich spätestens in der 10., 11. Klasse, der berühmte Schultanzkurs, der fällt oft ins Wasser inzwischen, habe ich das Gefühl.
Es ist leider im Lehrplan leider nicht enthalten, obwohl Musik es so wichtig ist.
Musik Tanz, und Sport ist ja ganz nach hinten gerutscht, auch in der Schulbildung. Mhm. Also das ist schon schlimm eigentlich.
Merken Sie das, dass Kinder zum Beispiel auch vorwiegend zu Hause oder vor dem Bildschirm oder vor dem Handy aufwachsen und nicht mehr draußen im Wald jahrelang rumgetobt sind, so wie einer vielleicht noch.
Das habe ich ja leider schon bei meinen eigenen Kindern erleben müssen, die im Computerzeitalter groß geworden sind. Ne? Mhm. Wie schwierig das war, immer diese Computerzeiten wirklich zu begrenzen, das war wirklich der Konfliktstoff Nummer 1 bei uns zu Hause. Und die hatten schon gar keinen Bock mehr irgendwie so mit Freunden draußen spielen. Das war sehr, sehr selten, ja. Mhm.
20 Jahre, Sie haben gesagt, Generationswechsel ist manchmal auch sinnvoll, aber die Rote Bühne trägt natürlich schon ihren Stempel und ihren Namen. Jetzt das neue Stück, 20 Jahre mit Romeo und Julia, Fränkisch Reloaded, läuft, glaube ich, hervorragend, oder?
Ja, wir sind, also auch der April ist schon ausverkauft. Wir haben aber deswegen noch eine Sondervorstellung an einem Samstagnachmittag mit eingefügt am 25. April. Da, wenn man schnell ist, gibt es noch Karten. Ansonsten muss man tatsächlich bis November warten.
Aber es wird das ganze Jahr dann auch im Herbst noch gespielt.
Jawohl, also es wird November, Dezember gespielt und auch im neuen Jahr wird es weitergespielt, ja.
Und vor allem wird auch gefeiert, inklusive eines großen festlichen Balls, habe ich gesehen.
Ja, unser Theaterball findet dieses Jahr auch in einem großen Hotel statt, im Arena Park Hotel. Es ist ein Kostümball im Stil der 1920er Jahre. Also das ist immer eine Zeitreise.
Man kommt in Strapsen und in...
Nicht unbedingt. Gerne in diesen Flapperkleidern. Man kann als Matrose, man kann als Zeitungsjunge kommen. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, man darf auch in Strapsen kommen. Es gibt auch ganz tolle Show-Einlagen natürlich mit internationalen Stars. Also wir haben einen Tänzer aus Paris, der schon im Moulin Rouge getanzt hat dieses Jahr dabei.
Und dafür gibt es tatsächlich noch Karten?
Dafür gibt es noch Karten, ja.
Annette Lubosch, wenn dieses Engagement beendet ist, dann gibt es die Sommerpause. Wir haben vorhin über das unstete Leben der Schauspielerinnen gesprochen, die keine Heimat haben und sich schwer tun, Freundschaften und Familie zu pflegen. Wie geht's weiter für dich?
Naja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir dieses Stück immer mal wieder spielen. Das heißt, ich werde auch immer mal wieder nach Nürnberg kommen. Als nächstes mache ich eine Regie in Bad Vilbel bei den Burgfestspielen für Jesus Christ Superstar. Dann habe ich mal 3 Monate bis jetzt eine Pause. Da muss ich mal gucken, was noch so reinkommt. Und dann mache ich noch eine Regie in einem kleinen Theater in München. Maria, ihm schmeckt's nicht. Als Theaterstück mit italienischer Musik, mit 3 Darstellern. Genau, so geht's jetzt erstmal weiter und dann schauen wir mal.
In einer Welt, die teilweise aus den Fugen geraten zu sein scheint, zumindest ist das Theater mit seinen teilweise verrückten Einfällen und lustigen Stoffen, die auf die Bühne kommen, inzwischen der einzige Ort, der ein bisschen Frieden und Erholung und Normalität bietet, angesichts dessen, was so um uns herum passiert.
Wir versuchen, unsere Zuschauer, Zuschauerinnen wirklich mit einem guten, gestärkten Gefühl aus einer Vorstellung rauszulassen. Dass sie wirklich einfach Freude haben, dass sie die nächste Woche gut überstehen. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch immer wieder Stücke im Programm, wo wir sehr kritisch umgehen mit unserer Vergangenheit auch. Wir haben sehr viele Stücke, die in der Weimarer Republik spielen und das war schon vor 10 Jahren unser Jubiläumsstück, wo natürlich Parallelen offensichtlich sind und wo wir einfach versuchen, auch Denkanstöße zu geben und drastisch vor Augen führen, wozu dies alles führen kann. Aber immer ein bisschen gepaart mit, ja, Tragik ist nur mit der Komödie einfach auch erträglich. Ne? Auch Romeo und Julia bei uns ist eine Tragikkomödie. Und versuchen eben so ein bisschen durch die Hintertüre, niedrigschwellig, doch Leute vielleicht einfach ein bisschen zum Nachdenken auch zu bewegen.
Das heißt, das ist Theaterpädagogik auf der Bühne?
Ja, ohne den erhobenen Zeigefinger, ja. Und es ist mir auch gelungen, in den letzten Jahren tatsächlich dahingehend ein paar Stücke auch schon selber zu schreiben, die sehr erfolgreich laufen. Also Regie, das ist was, da würde ich mich jetzt nicht ranwagen wollen, aber so ans Stücke schreiben, da habe ich mich tatsächlich auch schon rangewagt und plane auch für den Herbst jetzt endlich mal ein überfälliges Soloprogramm.
Da sind wir gespannt. Vor dem Stück ist nach dem Stück. Wie wichtig ist Theater für uns als Gesellschaft, Annette?
Ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist, weil, und ich glaube, das haben wir auch nach Corona gesehen, dass die Menschen ja trotzdem, die waren ja ausgehungert nach diesem Live-Erlebnis, weil du kannst natürlich dich nach Hause setzen und dich berieseln lassen von allen möglichen Medien, aber diesen Live-Moment, wo dich wirklich Energien packen, sei es Musik, sei es Schauspiel, das kann dir kein anderes Medium bieten als Theater. Dieses live berührt werden.
Ja, genauso wie auch Live-Musik natürlich.
Ja. Alles zu erleben in der Roten Bühne, aber nicht nur da natürlich, aber heute war es unser Thema. Ich wünsche weiterhin toi toi toi, wo man, glaube ich, nicht drauf antworten soll, vielen Dank oder darf.
Wird schon schief
gehen. Wird schon schief gehen, ganz genau. Viel Erfolg auch für Romeo und Julia, Fränkisch Reloaded und ja, auf die nächsten 20 Jahre.
Ganz lieben Dank, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank.